Okay, dann wechsle ich jetzt mal nach oben und ich zeige euch das Bibelwort, das ich für heute dazu in den Blick bekommen habe. So, wir brauchen noch ein klein wenig. Also ich kann schon mal verraten, wo es steht im Johannesevangelium. Johannes 16, ab Vers 32. Jetzt sind wir noch bei dem ersten. Und jetzt, genau, da hat Jesus seinen Jüngern was gesagt. Da geht es auch um Druck, um Bedrängnisse, die wir in dieser Welt haben. Ich lese uns den Text mal vor, die zwei Verse. Johannes 16, 32 bis 33. Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet. Ein jeder in seiner Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Was mich zu diesem Text geführt hat, ist, dass da genau der gleiche, derselbe griechische Begriff steht, wie wir es in Römer 5 hatten mit dieser Bedrängnis. Also, was ich letztes Mal ja auch gesagt hatte, wo es um Drücken geht, Quetschen geht, Reiben geht, Drängen, so fast Erdrücken, Zusammendrücken, wo es schmal ist, wo es eng wird und so weiter. Also ein Begriff im Griechischen für verschiedenartigste Not und Bedrängnis, entweder von innen oder von außen. Also die Bedrängnis des Lebens in allen Schattierungen, das steht da vor Augen. Und jetzt gibt es in diesem Bibeltext, was Jesus da sagt, eine Aufforderung von Jesus, ein Imperativ, also was wir machen sollen. Wer entdeckt ihn? Seid guten Mutes. Das kann man auch übersetzen mit seid getrost. Vielleicht habt ihr von Luther her das im Ohr noch dieses, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Formulierung ist der vielleicht bekannter, der Vers. Im Wörterbuch stand, es kann sogar fröhlich bedeuten. Also auch wieder dieses, ja, jetzt sind da die Bedrängnisse. Wir haben sie in der Welt, aber wir sollen irgendwie fröhlich sein. Und das Krasse ist, in dem griechischen Wort, was hier mit guten Mutes, seit guten Mutes übersetzt ist, da steckt etwas mit Wagen noch in der Wurzel, also kühn sein, also ja, irgendwie so sich nicht bremsen lassen, fröhlich weitergehen, zuversichtlich bleiben, zuversichtlich sein. So, das ist die Aufforderung jetzt in diesen Versen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, seid guten Mutes. Und man kann sich fragen, wie man das hinkriegen soll. Das geht in die Richtung dessen, was wir vorhin auch gehört haben. Denn genau in diesen Drucksituationen, wenn wir da drin stecken, dann fällt es uns ja schwer, vertrauensvoll zu sein, zuversichtlich zu sein. Und nicht irgendwie nur Spielball der Kräfte zu sein, sondern innerlich stark sein, erfüllt sein, zuversichtlich. Tja, Jesus, was hast du damit gedacht, könnte man ihn fragen. Und er würde sagen, ja, guckt vielleicht doch mal in den Vers 32. Denn letztlich lenkt ja Jesus den Blick von uns genau auf das, was er davor gesagt hat. Was dazu dienen soll, dass wir in Jesus Frieden finden. Und wenn man jetzt den Vers 32 sich genauer anschaut, dann spricht Jesus da über das, was er auf sich zukommen sieht, zumindest steht es im Hintergrund, und was das dann eben mit seinen Jüngern macht. Also was auf ihn zukommen wird, das ist, dass er in den nächsten Tagen gekreuzigt werden wird. Seine Hinrichtung steht ihm bevor. Und davor wird er noch ungerechtfertigt verhaftet, rausgerissen aus seinem Jüngerkreis, verurteilt, misshandelt. Alles das sieht Jesus auf sich zukommen. Und Jesus weiß, er kennt seine Jünger, er war 3 Jahre mit ihnen sehr intensiv unterwegs. Er weiß, wie sie ticken und ihm ist klar, dass unter den Druck, unter den er geraten wird, diesem Druck werden die Jünger nicht standhalten, dem werden die nicht gewachsen sein. Das wird auch was mit ihnen machen. Und was mir so klar geworden ist jetzt bei diesem Vers 32, im Grunde konfrontiert Jesus seine Jünger schon vorab mit deren Scheitern, mit deren Versagen, mit dem, was eben sie nicht hinkriegen werden. Das ist eigentlich eine Konfrontation. Jesus sagt, ihr werdet es nicht packen, ihr werdet mich allein lassen. Ihr werdet alle wieder in euer altes Leben letztlich zurückgehen und werdet das, was ihr bei mir gelernt habt, das wird keine Rolle mehr erstmal für euch spielen. Als mir das so klar geworden ist, dass Jesus sie ja eigentlich schon im Vorhinein damit konfrontiert, wie sie scheitern und wie sie versagen werden, da ist mir bewusst geworden, dass ich das ja gerade jüngst in einem psychologischen Buch gelesen habe, was ich jetzt so angefangen habe, mich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Das Interessante ist für mich, das ist kein geistlich motiviertes Buch, das ist ein psychologisches Buch. Da geht es um Psychologie und wie man Menschen helfen kann, aus menschlicher Kraft sozusagen. Aber was die da beschrieben haben, fand ich sehr, sehr wertvoll. Die Autoren sagen dann nämlich in dem Buch, dass wir aus unseren Lebensfallen, in denen wir drinstecken, nicht rauskommen, ohne konfrontiert zu werden. Was wir uns so wünschen, ist natürlich, dass wir angenommen sind, dass wir Unterstützung erfahren, dass wir Begleitung bekommen, dass wir bestätigt werden, dass wir Rückhalt erfahren. Aber unsere Probleme, die müssen auch adressiert werden, wenn wir weiterkommen wollen. Und das ist Konfrontation. Und die haben das da so in einem Satz so schön formuliert, so, dass es eben Teil ihres therapeutischen Ansatzes ist, die Patienten zu konfrontieren, aber auch eben die nötige emotionale Unterstützung und Sicherheit ihnen zu bieten, damit sie eben diese Konfrontation auch aushalten und dann auch positiv verarbeiten können. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant, weil wenn ich die Bibel lese, macht Gott eigentlich nichts anderes. Ja? Also ich glaube, dass das genau der Punkt ist, warum wir immer wieder Gott als den Richter in der Bibel vorgeführt kriegen. Letztlich geht es um eine Konfrontation mit dem, was macht das Böse mit uns, mit dieser Welt? Wollen wir wirklich mit dem Bösen kooperieren oder uns von ihm bestimmen lassen? Oder wollen wir uns nach Gottes Licht ausstrecken? Und wenn Gott unsere Lebenslügen aufdecken will, die Sätze über uns, die wir vielleicht vom Feind reingepflanzt gekriegt haben, angenommen haben, vielleicht durch andere Menschen, durch unsere Eltern, wie zum Beispiel, das schaffst du doch nie. Ja, das ist eine Lebenslüge. Und Gott muss natürlich, wenn er uns da rausholen will, uns auch immer wieder mit diesen Themen konfrontieren. Oder wo wir vielleicht durch unseren Perfektionismus uns selber schaden, dann muss vielleicht eben Gott mich auch mit einem Burnout konfrontieren, muss mich in eine Reha schicken, damit ich da weiterkomme. Also, Konfrontation ist eigentlich so eine Sache, die wir überhaupt nicht mögen. Aber Gott bleibt nichts anderes übrig, wenn er uns helfen will, aus unseren eingefahrenen Gleisen uns rauszuhelfen. Und das gilt noch umso mehr für uns als Nachfolger von Jesus. Das gilt für jeden Menschen dieser Welt. Gott arbeitet da an jedem Menschen, glaube ich. Aber speziell, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wollen wir ja Jesus ähnlicher werden. Wir wollen ja uns umgestalten lassen in sein Bild, was sein Vorbild, was er für uns ist. Und da ist mir so klar geworden, ja, geistliches Wachstum, wir reden davon in der Theorie, wir wollen geistlich wachsen, aber wollen wir dann auch die nötige Konfrontation dazu aushalten? Wollen wir das annehmen? Nachfolge und geistliches Wachstum, das ist mir so klar geworden, findet nicht in der Komfortzone statt, in der wir so gerne zu Hause sind. Da richten wir es uns dann ein. Aber auch das Bibelwort, was du als Leuchtvers rausgekriegt hast, das zeigt ja so dieses, irgendwann hat Gott eine Ruhe für uns. Im Hebräerbrief wird das ganz deutlich, die Ruhe wartet. In der Ewigkeit, da wird dieser Druck nicht mehr so sein, wie er hier ist. Und Gott will uns ja auch immer wieder Ruhe geben, deswegen der Feiertag, wir sollen ihn heiligen, zur Ruhe kommen. Aber letztendlich in dieser Welt wird es diese finale Ruhe so nicht geben können. Und ja, das finde ich das Schöne hier an diesem Bibeltext, dass eigentlich deutlich wird, auch wenn Jesus in Vers 32 seine Jünger konfrontiert mit ihrem künftigen Scheitern, was er schon auf sie zukommen sieht, dass es ihm nicht darum geht, sie fertig zu machen oder sie zu entmutigen. Das macht Gott nicht, dazu dient es nicht, das ist nicht sein Motiv, das will er nicht. Und das, finde ich, sieht man hier sehr schön bei Jesus, dass er dann eben sagt zu seinen Jüngern, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das soll so ein Weckruf sein. Leute, was ich euch gerade gesagt habe, das dient dazu, dass ihr in mir Frieden habt. Und ja, diese feine Austarierung, das fand ich dann spannend, eben jetzt von dem psychologischen Buch her auch so wahrzunehmen. Wir neigen ja manchmal dazu, wenn wir dann irgendwie sehen, beim anderen passt was nicht, dass wir dann zu sehr konfrontieren und eben übersehen, dass es vielleicht auch ja, unsere Wertschätzung für denjenigen braucht, dass er spürt, dass wir ihn lieb haben, dass wir ihn auch bereit sind, auch mit dem, was jetzt unsere Konfrontation macht, mit ihm auch auszuhalten, ja, da an seiner Seite zu stehen. Wenn wir zu stark konfrontieren, gerade die, die von uns Eltern sind und gemerkt haben, wenn sie versuchen, ihre Kinder mal auf die richtige Spur zu bringen, irgendwann schadet es der Beziehung der Kinder zu uns und unserer Beziehung zu den Kindern. Weil wir brauchen alle, damit wir lernen können, damit wir uns weiterentwickeln können, diese Erfahrung, wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir sind wertgeschätzt, wir sind bejaht. Und gerade angesichts dessen, was an Fehlern angesprochen wird, adressiert wird, wo wir vielleicht noch selber mitkämpfen und noch irgendwie uns überfordert fühlen und manchmal vielleicht noch gar nicht erkennen, vielleicht gar nicht erkennen können oder noch nicht erkennen wollen, was da eigentlich uns gesagt wird. So, und jetzt nochmal hier zurück zum Text. Jesus bereitet also hier seine Jünger darauf vor, was sie ereilen wird. Er sagt ihnen im Grunde, ihr werdet an eure Grenzen kommen, ihr werdet scheitern und versagen. Und da fand ich das Bild vom Haus, was ich letzten Sonntag gezeigt hatte, was vorhin jetzt auch im Video ja kam. Ich habe es hier nochmal mitgebracht. Ach so, der Frieden, das war noch grün. Das war das, was Jesus beabsichtigt. So, und jetzt nochmal zu dem Haus. Das Haus als ein Bild für uns und unser Leben, so hatte ich das ja letzten Sonntag eingeführt. Und dieses baufällige Haus, diese Bruchbude, wie wir das vorhin im Video gehört haben. Wenn wir also feststellen mit unserem eigenen Leben, wie wenig wir tatsächlich dem entsprechen, wie wir eigentlich gerne wären oder wie wir eigentlich sein sollten. Wenn wir merken, dass wir es nicht schaffen, unser Leben auf die Rille zu kriegen, selber unser Hausdach wieder dicht zu bekommen, unsere Probleme zu lösen, den Schimmel da im Haus loszuwerden. Wenn wir an unseren Wesens- und Charaktereigenschaften vielleicht verzweifeln, weil wir merken, oh, ich bin da immer so leicht kränkbar, ich bin da so verletzlich und ich reagiere dann immer so stark und fall den anderen dann zusammen, wenn ich mich da unter Druck fühle. Oder wenn wir merken, mit unserem Dickschädel, wir meinen da immer durch die Wand zu müssen, holen uns eine blutige Nase oder mehr und wir kommen einfach nicht aus unserer Haut raus. Oder wir merken vielleicht, was unsere Besserwisserei ja anrichtet. Wie wir im Grunde durch das, dass wir immer meinen, Recht haben zu müssen, alles zu wissen, wie wir im Grunde andere von uns forttreiben. Vielleicht sogar unseren eigenen Partner, den wir lieben und merken das gar nicht. Oder wie ich es ja gemerkt habe in meinem Perfektionismus, wie ich mir selber schade. Ja, wie ich zum Beispiel vielleicht auch viel zu sehr auf Anerkennung, Bestätigung, Zustimmung anderer aus bin und mich da rein verstrick. Oder viel zu viel Zeit in Unbedeutendes steck, ja? Oder zu viel Gutes reinpacken will in mein Leben, wie wir es vorhin von dir gehört haben, und uns damit überfordern. Und so weiter. Ihr könnt die Liste beliebig ergänzen mit all euren Themen, wo ihr innerlich unter Druck seid oder unter Druck geratet, mit dem, was andere, ja, wie sie mit euch umgehen oder was sie euch antun oder was das Leben euch angetan hat und so weiter. Wenn ihr euch da drin jetzt irgendwo wieder gefunden habt, dann ist es genau der Punkt, über den Jesus hier mit seinen Jüngern spricht, wo sie seinen Frieden brauchen, wo sein Friede reinkommen soll in ihr Herz. Ich kann mir vorstellen, dass euch ähnlich geht wie mir, wenn ich merke, wie ich überhaupt nicht den Vorstellungen Gottes entspreche, an meinen eigenen Idealen scheitere. Ja, dann möchte Jesus nicht, dass ich an mir selbst verzweifle. Dass ich mich selbst verdamme, verwerfe, abschreibe, mich am liebsten in die Tonne kloppen würde. Oder ja, vielleicht ist das eher eure Reaktionsstil, dass ihr euch dann eher enttäuscht aufgebt, dass ihr resigniert. Es gibt Menschen, die stehen vielleicht in der Gefahr, dann so richtig sich in den Untergang, den sie so spüren, dann noch hineinzugeben. Und Jesus, was er hier sagt, ist sein Friede, der soll seine Jünger entlasten, der soll uns entlasten, wenn wir mit der eigenen Realität konfrontiert werden. Und das ist das, was hier im Hintergrund bei diesem Text steht, genau dafür. Das ist das, was Jesus da seinen Jüngern gesagt hat, die konnten es natürlich noch gar nicht ergreifen, erfassen, weil das ja alles noch auf sie zukam. Genau dafür würde Jesus am Kreuz sein Leben geben, für uns Menschen, für seine Jünger damals in der Vorschau, für uns jetzt in der Rückschau. Genau dafür hat Jesus gelitten, hat unser Gott in eigener Person, in Jesus hier gelitten, nämlich an dem Zustand unseres Charakters, unseres Wesens, das, was wir selber abstoßend finden, das stößt ja auch Gott ab. Aber genau dafür hat er gelitten, das hat Jesus getragen, für unsere schlechten Einstellungen, für unsere schwierigen Sichtweisen, die wir manchmal auch noch groß rausposaunen und uns dann noch so richtig toll dabei fühlen. Oder für unsere Äußerungen, genau, die schädigend sind, oder unser Verhalten, das Leuten Schmerzen bereitet. Für unsere Motive, die vielleicht wirklich schlecht sind, falsch, vielleicht wirklich verabscheuenswert. Für all dieses Schlechte, Verabscheuenswerte, Schädliche, was unser Leben zugrunde richtet, unser eigenes oder das anderer, das kostet Jesus sein Leben. Das ist der Punkt, warum er da gestorben ist. Es kostet Jesus sein Leben, all dieses Üble. Aber es hat ihn nicht seine Liebe zu uns gekostet, denn die ist ihm erhalten geblieben. Die hat er sich nicht rauben lassen. Bei all dem, was wir Gott antun, was wir ihm schuldig bleiben, auch in dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, hört Gott nicht auf, uns zu lieben. Egal wie unser Charakter ist, wie mies der ist, wie kaputt der ist, wie das Haus da ist, ja, unsere Einstellungen, Äußerungen, Verhalten, wie unsere Motive aussehen. Aus Gottes Sicht bleiben wir liebenswert, liebenswürdig. Dieses kaputte, marode Haus ist aus Gottes Sicht immer noch wertvoll, wiederhergestellt zu werden. Ich fand es so schön liebenswürdig, weil ich verbinde da für mich selber ja einen liebenswürdigen Menschen, der sich liebenswürdig verhält und so weiter. Aber wir sind liebenswürdig nicht aufgrund unseres Verhaltens oder was wir darstellen. Dieses Haus ist, ja, für den, der es von früher kennt, vielleicht noch liebenswürdig, als es mal schöner aussah. Aber ja, in Gottes Herz, er hat von jedem von uns sein Idealbild noch im Herzen. Und das liebt er und das möchte er wiederherstellen. Das ist das, worum es letztlich Gott geht. Nicht aufgrund unseres tollen Zustands oder maroden Zustands, unserer Leistungen, unserer Ergebnisse, die wir so liefern, ja, trägt uns Gott in seinem Herzen, sondern einfach, weil wir vom Ursprung her zu ihm gehören, auch wenn wir ihm verloren gegangen sind. Er trägt uns nach wie vor in seinem Herzen, weil wir für Gott kostbar und wertvoll sind, egal wie kaputt unser Lebenshaus ist, unser Leben. Man könnte sagen, Gott will dieses kaputte Haus. Ups, wo war es hier? Gott will dieses kaputte Haus. Gott will uns mit unserem kaputten Leben, weil Gott uns will. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spüren könnt, aber mir geht so, diese Wahrheit, die ich jetzt gerade versucht habe, in Worte zu fassen, in schwache menschliche Worte, diese Wahrheit geht völlig an dem Schema dieser Welt vorbei. Unsere Welt tickt einfach anders. Wer wird in der Welt geliebt? Ja, der, dessen Charakter, Wesen, Verhalten, Handeln, Motive edel sind, liebenswert, wirklich liebenswürdig sind, der wird wertgeschätzt. Aber wenn er dem nicht entspricht, dann wird er abgeschossen. Oder auch in unserer Welt, wertgeschätzt wird nur, wer dem Druck standhält oder sich an dem Druck anpasst, sich fügt, sich formen lässt in dem Druck, mit rein in das Schema dieser Welt und dann vielleicht auch Druck an andere weitergibt, oder sich den Druck zunutze macht, um seine Macht noch zu vergrößern, seinen Einfluss und so weiter. Gott sei Dank ist unser Gott da völlig anders. In seiner Art, in seinem Wesen. Er passt nicht in das Schema dieser Welt, obwohl es seine Welt ist. Und deswegen sagt Jesus hier diesen Hammersatz am Ende des Predigttextes seinen Jüngern: Aber seid getrost und mit der Begründung, ich habe die Welt überwunden. das Schema dieser Welt, es hat Jesus nicht fertig gemacht. Seine Jünger haben dem nicht standgehalten. Wir werden dem auch nicht standhalten, wenn Gott uns nicht die Gnade gibt. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Und er möchte dadurch seinen Frieden in unser Herz geben. Diesen Frieden, den wir nicht uns selber verschaffen können, den auch diese Welt uns nicht geben kann, sondern zu uns strömen soll aus diesem bedingungslosen Ja Gottes zu uns. Eine Liebe, die wir nicht in der Hand haben, über die wir nicht bestimmen können, aber die wirklich so kostbar und wertvoll ist, weil sie sagt, du bist mir wichtig, so wie du bist, mit deinem vielleicht richtig heruntergeranzten Leben. Gott möchte uns segnen mit diesem Frieden. Deswegen habe ich jetzt auch die Überschrift geändert. Unter Druck, was nun? Hatte ich noch vom letzten Sonntag übernommen. Unter Druck gesegnet. Wir sind durch Jesus Gesegnete, weil er uns liebt, weil er für uns sein Leben gegeben hat. Weil wir wissen, durch ihn sind wir angenommen und zwar wirklich, wie wir sind. Genauso kaputt und marode, wie vielleicht alles noch da ist. Das ist ein übernatürlicher Friede. Das ist nicht natürlich in dieser Welt. Die Liebe Gottes ist eine übernatürliche Liebe. Sie geht so viel über die natürliche Liebe, die wir hier haben in dieser Welt hinaus. Und in das kaputte Haus, ihr habt es noch vor Augen, denke ich, da möchte Gott im Grunde einziehen mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seinem Heil. Genauso möchte Gott in jedes menschliche Herz einziehen mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seinem Heil. Und das soll durch Jesus passieren. Deswegen ist er vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Und wir sollen in diesem Frieden Gesegnete sein. Und ich denke, da ist dann vielleicht auch eine Antwort auf das, was dich umgetrieben hat, Ulrike. Zumindest kann ich das da bisher drin sehen. Wenn wir in diesem Frieden Gesegnete Gottes sein können, dann können wir vielleicht auch immer mehr, trotz all der Blödigkeiten in unserem Leben, das, was uns Druck macht, doch dann guten Mutes sein, getrost sein, vielleicht sogar fröhlich sein, vielleicht einfach mutig unseren Weg weitergehen oder unsere Themen zuversichtlich anpacken. Ich glaube, da ist die Pointe dessen, was unser Gott uns sagen will und was beim Paulus derart reingeknallt hat, dass er in Römer 5 das so herausfordernd geschrieben hat, dass es mir auch immer noch schwerfällt, das da wirklich da direkten Zugang zu haben. Ich glaube, Gott geht es wirklich um geistliches Wachstum bei uns und auch bei seinen Schülern schon damals, bei seinen Jüngern. Aber diese Art geistlichen Wachstums, wie Gott es vor Augen steht, das ist ein Wachstum, das ist langwierig, das ist mühsam. Das erscheint dann auch so unbefriedigend, weil man so wenig sichtbare Ergebnisse hat für sich selber oder die man auch anderen stolz zeigen könnte. Boah, das habe ich jetzt geschafft, da bin ich jetzt weitergekommen. Diese Art geistliches Wachstum, ich fühle mich so, als wäre ich da schon über 30 Jahre drin, das fühlt sich an, als würde es nicht vorangehen, als würde es nicht vorwärts gehen. Und man hat vielleicht auch nicht den Eindruck, man kommt Gott dadurch irgendwie näher, dass man mehr von ihm erleben würde, dass man seine Nähe besser spüren könnte, dass man lebendiger mit ihm verbunden wäre, mehr von seiner Kraft sehen und erfahren könnte. Ich glaube, das geistliche Wachstum, was Gott uns in der Bibel nahebringen möchte, durch auch solche Stellen, das findet nicht so sehr nach vorne statt, wo es einen Fortschritt gibt, oder nach oben statt, wo wir uns Gott näher fühlen, sondern ich glaube, dieses geistliche Wachstum, was Gott vor Augen hat, was er sich für uns wünscht, dass wir uns darauf einlassen, ich glaube, das geht wirklich in die Tiefe. Bei Jesus ging es in die Tiefe am Kreuz, obwohl er es nicht nötig hatte. Wir hatten das nötig. Aber es soll in die Tiefe gehen, in die Tiefe unseres Charakters, in die Tiefe unseres Wesens, unserer Einstellungen, unserer ganzen Denkweisen, unserer Sicht auf uns selber oder auf Gott oder auf die Welt. Ich bin inzwischen mehr denn je davon überzeugt, dass es stimmt, was ich vorhin gesagt habe. Nachfolge findet nicht in der Komfortzone statt, sondern im Lernbereich, wo wir herausgefordert werden, wo wir mit unserer eigenen Realität immer wieder konfrontiert werden. Und es werden schmerzliche Punkte sein, unangenehme Punkte sein, ernüchternde Punkte sein. Und Gottes Ziel dabei ist, uns letztlich immer tiefer in den Frieden zu führen, in seine Liebe und Annahme, die ohne Bedingungen ist. Damit dann wir mit dem, wie wir gefüllt sind, mit Gottes Liebe, mit seinem Frieden, dass wir Gesegnete des Herrn sind, in allem, was trotzdem noch schwierig ist, dass wir wirklich guten Mut sein können, trotz all des Drucks, trotz all der Bedrängnisse in der Welt und darin immer mehr zu lebendigen Zeugen für Jesus werden. Für ihn, der mit seiner unfassbaren Liebe die ganzen Schemata, diese ganzen schwierigen Schemata dieser Welt überwunden hat und uns immer mehr in seinen Sieg reinführen möchte. Amen.